Liebe Freunde, ich beginne mit dem Text, auf den sich meine Predigt bezieht. Aus Psalm 37 lese ich einige Verse. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben, denn sie verdorren so schnell wie Gras. Wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu und habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht aufleuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich also ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Nur noch eine kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Doch die Friedfertigen, die werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Der Gottlose schmiedet zwar Pläne gegen den, der nach Gottes Willen lebt, aber der Herr kann darüber nur lachen, denn der Tag des Gerichts, der kommt. Und die Macht der Feinde Gottes wird zerbrochen. Denen aber, die nach Gottes Willen leben, ist der Herr Stütze und Halt. Der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenden Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Doch die, die Gott verachten, die werden umkommen. Und die Feinde des Herrn müssen vergehen, wie die Pracht der Wiesen. Ja, sie schwinden dahin, sie vergehen wie Rauch. Die aber, die unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihn an der Hand. Ob damals, als ich jung war oder heute im Alter, noch nie habe ich erlebt, dass ein Mensch, der sich an Gott und seine Weisungen hält, völlig verlassen gewesen wäre. Im Gegenteil, noch seine Nachkommen werden gesegnet sein. Darum lass alles Böse, tu das Gute, dann wirst du für immer im Land wohnen. Denn der Herr lässt die, die ihm treu sind, niemals im Stich. In Ewigkeit bleiben sie bewahrt. Denen, die nach seinem Willen leben, hilft der Herr. Auch in Zeiten der Not ist er ihre sichere Festung. Der Herr selbst wird ihnen beistehen. Er wird sie befreien. Ja, er rettet sie vor den Gottlosen und hilft ihnen, denn sie haben ja bei ihm Zuflucht gesucht. Worte aus dem 37. Psalm. Liebe Freunde, bei einem befreundeten Pfarrer klingelt das Telefon. Die Mutter eines 14-Jährigen, der seit ein paar Wochen bei diesem Kollegen im Konfirmandenunterricht ist, ruft an. Ihre Stimme klingt ziemlich aggressiv. Was machen Sie denn da mit meinem Sohn, will sie wissen und fährt fort. Was fällt euch eigentlich ein, solche perversen Sachen in die Welt zu setzen? Ja, was war passiert? Der Pfarrer hatte die Bibelworte, die die Konfirmandinnen und Konfirmanden als Motto üblicherweise mit auf den weiteren Weg kriegen sollten. Er hatte ihnen diese Worte nicht erst bei der Konfirmation verabreicht, sondern schon zum Beginn des Unterrichtskurses, damit sie ein Jahr lang Gelegenheit hatten, ihren Spruch auch richtig kennenzulernen. Und der Teenie war nun nach Hause gekommen und hatte gleich als erstes seine Mutter gefragt, was sie denn von dem Spruch hält. Und da hatte die Mutter auf dem Kärtchen gelesen: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Da waren bei ihr alle Sicherungen plötzlich durchgeknallt. Da hatte sie einen Mordschrecken bekommen. Sie hatte zum Telefon gegriffen und sich noch im ersten Zorn beim Pfarrer beschwert. Denn vor Menschen, bei denen Gott und Sex im selben Satz vorkommen, da muss man seine Kinder schützen. Es war sehr fair, dass diese Mutter sofort den Pfarrer angerufen hatte und nicht zuerst die Zeitung. Und es blieben dann ja noch ein paar Monate Zeit, um der Frau zu zeigen, wie die Arbeit mit den Konfirmanden so läuft. Das Ergebnis war am Ende nicht hormonisch, sondern harmonisch. Aber so kann es gehen, liebe Freunde. So kann man Sachen missverstehen. Lust am Herrn, nun das kommt heutzutage ganz schräg rüber. Habe deine Lust am Herrn. Großes Fragezeichen. Also abrüsten. Nicht mehr von Lust reden, nur noch von Sympathie. Nicht mehr radikal, sondern gemäßigt. Von der Lust am Herrn zu den christlichen Werten. Den Glauben auf gesellschaftlich akzeptierte Trinkstärke verdünnen. Ja, wer merkt zuerst, dass das kein guter Weg ist? Als Erste merken das die, die mal wirklich Lust an Gott hatten und denen diese Lust dann beinahe abhanden gekommen wäre, die in sich mal das Heimweh nach Lust an Gott gespürt haben, wo auf der einen Seite ganz viel Sehnsucht nach Gott war und auf der anderen Seite kaum noch Erfüllung. Ich vergesse nie, wie vor Jahren mir eine Frau, sie war Mitglied einer Kirchgemeindepflege, sagte: Wissen Sie, als junger Mensch, da habe ich auch mal richtig für Jesus gebrannt. Aber das Feuer, das ist längst erloschen. Die Frau klang resigniert. Die Freude war weg. Sie hatte keine Lust mehr. Und in ihrer Stimme, da lag kein Triumph, sondern da lag Trauer. Ja, es kann dir passieren, da bestehst du fast nur noch aus Vermissen. Denn wenn die Lust an Gott verloren geht, dann wird alles schwer, furchtbar schwer. Und bald hast du auf nichts mehr richtig Lust. Und irgendwann kann der Punkt kommen, wo man denkt, ich halte das nicht mehr aus. Ich werfe den Glauben über Bord. Vielleicht wird es dann wenigstens wieder ein bisschen leichter oder es tut wenigstens nicht mehr ganz so weh. Nun sind wir bisher nicht sehr fair mit dem 37. Psalm umgegangen, denn wir haben ja da einen Satz einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Schauen wir also doch lieber erstmal nach, was da in diesem Psalm eigentlich los ist. Ich nenne ein paar Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist, das hier ist gar kein Gebet. Wir waren doch bisher der Meinung, die Psalmen, das sind Gebete. Aber hier wird 40 Verse lang Gott kein einziges Mal angeredet. Es hört sich eher an wie eine Krisenberatung. Ja, das gibt es tatsächlich in den Psalmen, dass zwischen den Gebeten auch mal Beratungspsalmen stehen. Und wenn man dann vom Anhören der Beratung wieder ins Beten hineinkommt, dann ist das wohl genau die erhoffte Reaktion. Zweite Beobachtung. Die Beratungssituation ist gerade umgekehrt wie die Situation bei der Konfirmandenmutter. Es geht darum, was machst du eigentlich, wenn du unter Druck gesetzt wirst? Und zwar so sehr unter Druck gesetzt, dass du es nicht mehr in den Griff kriegst, dass du es nicht mehr aushalten kannst. Von Frevlern und Übeltätern ist hier dauernd die Rede, von Leuten, die gegen dich das Messer wetzen, die in ihren Worten und Aktionen aggressiv, unverschämt, ja übergriffig sind. Was machst du dann, wenn die Plattmacher unterwegs sind, und zwar haargenau in deine Richtung? Typen, die nichts als krumme Touren machen und deshalb jeden Gradlinigen aufs Korn nehmen. Wie reagierst du, wenn andauernd die Falschen gewinnen? Wie wehrst du dich innen drin, wenn aus dir, dem Rotbäckchen der Zuversicht, ein Bleichgesicht der Verzagtheit zu werden droht? Dritte Beobachtung. Hier gibt es viele Aufforderungen. Ich fasse sie mal so zusammen. Mensch, verkneif dir das Naheliegende. Naheliegend wäre, dass du in Rage gerätst, dass dir jetzt der Kragen platzt und du aggressiv wirst. Verkneif dir das. Entrüste dich nicht. Naheliegend wäre, dass du jetzt neidisch wirst auf die, die zwar das Grundfalsche machen, aber damit gründlich Erfolg haben. Lass das lieber. Naheliegend wäre, dass du jetzt abhaust und aus der Situation heraus fliehst. Mensch, verkneif dir das. Bleib drin. Stell dich der Situation. Naheliegend wäre, dass du bei den vielen, die dich austricksen, jetzt auch mal in die Kiste mit den faulen Tricks greifst. Na, das lass mal schön bleiben. Und naheliegend wäre, dass bei dem grimmigen Zorn, der dir da entgegenschlägt, du auch deinerseits die Hemmschwelle senkst und hemmungslos mit gleicher Münze mal heimzahlst. All das wäre Anpassung. Du würdest dich an die anpassen, die du gerade eben böse und Ganoven genannt hast. Also lass das. Also keine Anpassung? Doch, und ob. Aber Anpassung an den, der ein Herz für deine Herzenswünsche hat. Lust an Gott und nicht an der Reaktion. Und jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Wie geht's nun weiter? Nun, manchmal bekommt man ja Hilfe aus einer Richtung, aus der man sie gar nicht erwartet hätte. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, einige Jahre Professor in Basel, gestorben im Jahr 1900, gehört zu den profiliertesten Kritikern des Christentums der letzten 150 Jahre. Nietzsche hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ganz viele im 20. Jahrhundert den christlichen Glauben für etwas höchst Ungesundes, ja Krankmachendes, ja für etwas geradezu Unmenschliches gehalten haben. Friedrich Nietzsche hat viel über Lust nachgedacht und hat dann Folgendes aufgeschrieben. Er sagt, es hat nicht viel Sinn, wenn man über Lust an sich nachdenkt. Was Lust ist, das entscheidet sich daran, an wem oder an was man Lust hat. Der Gegenstand der Lust bestimmt die Eigenart und die Qualität der Lust. Nun, das finde ich hilfreich. Wenn du über Lust an Gott nachdenkst, dann musst du herausfinden, wer Gott ist. Und dann erst entscheidet sich, ob Lust an Gott sinnvoll ist und Qualität hat oder ob das Ramsch ist und weg muss. Vierte Beobachtung. Hier gibt es fast keine Begründungen, aber eine große Zuversicht. Und diese Zuversicht heißt, Gott wird dich letztlich nicht hängen lassen. Auch dann nicht, wenn du lange warten musst. Er holt dich aus der Dunkelkammer heraus. Letztlich wirst du dir vorkommen wie ein Sonnenaufgang. Und jetzt werden in dem Psalm konkrete Gewissheiten auf den Punkt gebracht. Gott kennt die, die ihm vertrauen. Die werden, und so heißt es viermal, die werden das Land besitzen und nicht an ein paar frommen Gedanken verhungern. Gott gestaltet Zukunft, heißt es da, und du gehörst in diese Planung Gottes mit hinein. Und weiter, Gott hat es darauf abgesehen, deine Schritte zu festigen. Du stolperst nicht ins ewige Abseits. Und weiter heißt es, du gehörst zu denen, die gesegnet sind, denen Gott die Hand stützt. Er verlässt dich nicht, er hilft dir, ja, er rettet dich. Und so gibt es einen ganz realen Grund, Lust an Gott zu haben. Und dieser Grund ist Gott selber und das, was er tut. Wir könnten natürlich jetzt, wenn wir Zeit hätten, ein paar Ausflüge quer durch die Bibel machen und dann würden wir sehr viele Gründe entdecken, warum es gut ist, sich an Gott zu halten und Lust an Gott und seiner Sache zu haben. Wir könnten die Geschichten lesen, wie Jesus sich um konkrete Menschen gekümmert hat. Oder wie Jesus sein eigenes Lebensziel formuliert, wenn er sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja, so redet man nur, wenn man Lust an Gott hat. Oder auch die Geschichte, wie Jesus gekreuzigt wurde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schreit der, der noch im letzten Entbehren mit allen Fasern des Herzens an Gott hängt. Wir könnten daran denken, dass die Auferstehung Jesu von niemandem mehr rückgängig gemacht werden kann. Gott rehabilitiert den, der die Lust am Herrn durchgehalten hat. Wir könnten uns gegenseitig an Pfingsten erinnern, dass Gott uns nicht den Geist der Depression und des verzagten Rückzugs gegeben hat, sondern den Geist der Kraft, der Liebe, des Aufstehens und der fokussierten Besonnenheit. Aber manchmal sind auch gar nicht viele Argumente nötig. Es kann sein, dass jemand, der eben noch ziemlich niedergeschlagen war, diese Aufforderungen aus dem Psalm gar nicht als Zumutung empfindet, gar nicht als eine Leistung, die er jetzt bringen muss, obwohl er das doch gar nicht bringen kann, sondern dass er diese Aufforderungen geradewegs als Ermutigung versteht, vielleicht auch als einen kleinen sanften Rippenstoß. Hab deine Lust am Herrn. Befiehl doch dem Herrn deine Wege. Warte auf ihn, er wird eingreifen. Ein Mensch könnte dies so empfinden wie einen sanften, freundschaftlichen Rippenstoß, weil er nämlich bei diesem Zuspruch den Eindruck hat, jetzt legt mir Gott selbst die Hand auf die Schulter. Und er nimmt mir meine Last weg und er macht mir eine Tür auf und ich kann weitergehen. Nicht ich greife nach der Zuversicht, sondern die Zuversicht greift nach mir. Lädt mich ein, hab doch deine Lust, deine Freude am Herrn, der will und wird dir geben, was dein Herz wünscht. Liebe Freunde, das ist so wichtig. Es geht im Glauben nicht zuerst um unsere Ideale, um unsere Frömmigkeit, um unsere Fähigkeiten, um unseren starken Willen. Es geht um die Frage, was wir dem Wirken Gottes in unserem Leben eigentlich zutrauen. Darum geht es. Die Grundfrage ist, was trauen wir dem lebendigen Gott in unserem Leben, in meinem Leben eigentlich zu? Darf er überhaupt etwas für uns tun? Oder halten wir ihn doch lieber draußen, weil wir doch selber alles im Griff haben wollen? Die Botschaft des Psalmes ist, Gott reagiert auf deine Herzenswünsche. Nun ist das mit den Herzenswünschen ja so eine Sache. Was haben die Leute doch manchmal für dunkle, für abgefahrene, ja korrupte Herzenswünsche. Wenn die erfüllt würden, dann gute Nacht. Wie viele Ehen sind dadurch kaputt gegangen, dass da Herzenswünsche nicht auf einen Nenner zu bringen waren? Und der eine hat vom anderen gedacht, du musst aber meine Herzenswünsche erfüllen. Ja, und dann gab es Krieg statt Frieden. Und wenn dann noch Gott als Wunscherfüller auf die eine oder die andere Seite gezogen werden soll, dann geht's erst recht schief. Deswegen ist doch auch das Gemeindeleben manchmal so schwer, weil da so viele unbekehrte, unerlöste Herzenswünsche im Spiel sind. Es gibt auch in unseren eigenen Herzen viele Wünsche, die müssten dringend mal durch die Waschanlage. Da versteht man immer besser, dass es in der Bibel einen großen Skeptizismus gegenüber unseren Herzen gibt. Unsere Herzen, die sind zuweilen für jeden Blödsinn gut. Ein Grund mehr, den Psalm 37 ganz festzuhalten und ins eigene Leben einzubauen. Denn da geht es um die Herzenswünsche, die aus einer Erneuerung der Herzen kommen, aus einem Offenwerden für Gott und seine Ansinnen. Da geht es um so etwas wie die Umschulung der Herzen. Die Herzenswünsche vom Psalm 37, das sind die Herzenswünsche, die auch zum Herzen Gottes passen. So richtig gute, nachhaltige Herzenswünsche. Ja, und wenn die zu Herzenswünschen in Menschenherzen werden, dann ist da wirklich etwas ganz Großes passiert. Menschen, die ihre Lust am Herrn haben, kriegen nämlich neue Herzenswünsche, die den Herzenswünschen Gottes verdächtig ähnlich sehen. Der Gott, der unsere Herzen besser kennt als wir selbst, der kann auch mit unseren verdorbenen Herzenswünschen noch klarkommen. Er kann sie vergeben. Und dann gibt's neue Wünsche, Vater unser Wünsche. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht bloß im Himmel, sondern auch schon hier bei uns. Und Menschen, die so beten, die merken natürlich je länger, je besser, wer und was sich alles innerlich dagegen sträubt. Das ist keine reine Harmonie, das kann manchmal ein Kampf im Herzen werden. Und wie gut, wenn es dann jemanden gibt, der mit dafür sorgt, dass uns die Lust auf Gott und die klare Ausrichtung auf ihn nicht verloren geht, nicht abhanden kommt. Jemand schrieb sich deshalb mal folgenden Herzenswunsch auf. Ich zitiere. Er schrieb, was ich zutiefst suche, das ist ein brüderlicher Freund, der mich durch und durch kennt und der doch noch an meine hohe Berufung glaubt, dem ich zu keinem Zeitpunkt einen guten Eindruck schinden muss und den ich niemals täuschen kann. Ich suche einen, der beständig ist, der nicht am Sonntag Blutsbrüderschaft schließt und mir bereits am Montag leere, kalte Fischaugen zeigt. Ich suche einen, mit dem ich bereits in der ersten Minute von der Hauptsache reden kann. Der, wenn er mich lobt, es wirklich aus Freude tut und mir nicht bloß Zuckerbrot zum Anreiz gibt. Und der, wenn er mich fertig macht, es deshalb tut, weil er noch an meine Berufung glaubt. Den meine Sünden brennen, weil er für Christus brennt. Ich suche einen, dessen Motiven ich trauen darf. Der mir sagt, was er wirklich denkt und der auch in Augenblicken der Kritik seine Karten offen auf den Tisch legt. Ich suche einen, der keinerlei Diplomatie übt, der mir weder schmeichelt noch mich zwingt, der sich aber die Mühe macht, darüber nachzudenken, an welcher Stelle und wie ich noch mehr geben könnte. Ich suche einen, der Freude hat an der Gemeinschaft mit mir und der mich nicht nur deshalb erträgt, damit die schöne Theorie stimmt. Ich suche einen, der mich nicht allzu ernst nimmt, der mir schreibt, wenn ich fort bin, und der zu jeder Zeit für mich betet. Soweit dieser ziemlich konkret, wie ich finde, Herzenswunsch. Und du denkst jetzt vielleicht im Stillen, Mann, wie schön wäre das, wenn ich einen solchen brüderlichen oder schwesterlichen Menschen hätte, der oder die so freundschaftlich für mich sorgt. Ja, gewiss, das wäre zu wünschen, dringend zu wünschen. Aber auch schön wäre es, wenn andere an uns solche Freundschaft fänden. Ich habe eine sehr einfache Regel entdeckt. Gib dem anderen doch diejenige Qualität freundschaftlicher Verbundenheit, die du für dich selbst am meisten ersehnst. Gib sie einfach. Hast du Lust auf Gott? Und vertraust du ihm? Hast du Freude an Jesus? Bist du sein begeisterter Follower? Interessiert es dich, was er gerade tut und will? Verbringst du gern Zeit mit ihm? Und brennst du für seine Sache, für seine Mission? Bist du offen und bereit dafür, auch in anderen die Lust auf Jesus zu wecken und sie zu stärken? Dann halte ihm getrost dein Herz hin. Dann trau ihm alles Gute zu. Denn dann gilt das Versprechen auch dir, ja gerade dir, heute Morgen. Er will dir geben, was dein Herz wünscht. Ein wirklich starkes Versprechen. Weil Gott so viel an dir liegt, weil er Lust hat zu dir, weil er dein Freund ist, dein Liebhaber, dein leidenschaftlicher Verbündeter. Darum hat er Lust an starken Versprechen. Darum freu dich an ihm. Hab Herzenslust an ihm. Er will und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Amen.